Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Großbritannien zieht die US-Geheimdienstaffäre weitere Kreise. Die Zeitung The Guardian hat schwere Vorwürfe gegen die Regierung und den britischen Nachrichtendienst erhoben. Sie wurde laut Chefredakteur zur Zerstörung geheimer Dokumente des US-Enthüllers Snowden gezwungen. Zuvor sei das Blatt von einem sehr hohen Regierungsbeamten aufgefordert worden, das Material zu vernichten oder zurückzugeben. Journalistenverbände äußern sich entsetzt.
In der heutigen Ausgabe berichtet Chefredakteur Russ Bridger, wie massiv die britische Regierung den Guardian bedrängte. Geheimdienstagenten seien in die Redaktion gekommen und hätten die Zerstörung von Festplatten verlangt. Material über die Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden wurde gelöscht, auf Druck von oben, sagt der Guardian. Ich bekam den Eindruck, dass die Geheimdienste darüber mit Regierungsbeamten und der Downing Street in Kontakt waren. Sie glauben, es ging bis zum Büro des Premierministers?
Yes.
Mit dem Segen der Regierung geriet der Guardian am Sonntag auch in London Heathrow ins Visier. Mit Verweis auf die Antiterrorgesetze verhörte die Polizei 9 Stunden lang den Partner des Guardian-Reporters Glenn Greenwald, David Miranda, und beschlagnahmte auch Mirandas Computer. Beide arbeiten am Snowden-Fall. Greenwald gibt sich kämpferisch. Wir haben Kopien von allen Dokumenten, mit denen wir gearbeitet haben, sagt Greenwald im brasilianischen Fernsehen, zur Zerstörung der Guardian-Festplatten. Sie können uns jeden Tag Dokumente wegnehmen, wir werden immer noch Kopien haben. David Miranda verklagt nun das britische Innenministerium. Deren Chefin verteidigt das Vorgehen in Heathrow. Eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung ist es, die Bevölkerung zu schützen. Es ist absolut richtig. Wenn die Polizei glaubt, jemand ist im Besitz von sensiblen, gestohlenen Informationen, die Terroristen helfen können, sollte die Polizei handeln können. Im Parlament gibt es Zweifel, ob die Aktionen angemessen waren. Die Befugnisse der Behörden kommen auf den Prüfstand.
Missbraucht die britische Regierung die Antiterrorgesetze gegen missliebige Medien, fragen Parlamentarier und fordern Antworten von Premier Cameron. Der Verweis seiner Regierung auf die nationale Sicherheit genügt ihnen nicht, wenn in Großbritannien die Freiheit der Presse in Gefahr gerät.
In Ägypten geben sich Übergangsregierung und Muslimbruderschaft weiter unnachgiebig. Die Polizei nahm in der Nacht den Anführer der Islamisten Badieh fest. Ihm wird Anstachelung zur Gewalt vorgeworfen. Ein Sprecher der Bewegung sagte, Badieh sei eines von vielen Mitgliedern der Bruderschaft, die tief in der ägyptischen Gesellschaft verankert sei. Der Protest werde fortgesetzt. Sonntag soll Badieh vor Gericht gestellt werden.
Bilder des ägyptischen Innenministeriums. Mohammed Badieh, Oberhaupt der Muslimbrüder, ist festgenommen. Badieh gilt als Hardliner. Nach der Entmachtung des islamistischen Präsidenten Mursi hatte er seine Anhänger zum Widerstand gegen die Übergangsregierung aufgerufen. Mittlerweile sitzt fast die komplette Führung der Muslimbrüder im Gefängnis. In Ägypten gilt seit heute eine 3-tägige Staatstrauer für 26 Polizisten, die im Norden des Sinai ermordet worden waren. Islamistische Extremisten werden für den Mordanschlag verantwortlich gemacht und so wird das harte Vorgehen gegen die Muslimbrüder gerechtfertigt, auch von den liberalen Parteien der Nationalen Rettungsfront. Die Welt muss endlich akzeptieren, Ägypten kämpft gegen den Terror. Die Muslimbruderschaft will ihren Protest gegen die Übergangsregierung nicht aufgeben. Die Festnahme der Führer werde die Organisation nicht schwächen. Die Muslimbruderschaft arbeitet mit Gruppen, mit Anhängern im ganzen Land zusammen. Diese Festnahmen werden unsere Aktionen vor Ort nicht beeinflussen. Die Ägypter wünschen sich ein Ende der andauernden Auseinandersetzungen. Die Wirtschaft leidet, der Tourismus liegt am Boden. Die Regierung hat jetzt einen Dialog mit allen Parteien, auch mit den Anhängern der Muslimbrüder, angekündigt.
Die alte Führung der Muslimbrüder hat ihre Anhänger in eine tödliche Konfrontation mit den Sicherheitskräften geschickt. Der neue Führer steht schon fest, Mahmoud Ezzat, auch er ein Hardliner. Nach Hunderten von Toten streckt jetzt die Übergangsregierung die Hand zur Versöhnung aus, doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Muslimbrüder dieses Angebot annehmen werden.
Pakistans Ex-Präsident Musharraf ist wegen Mordes und Beihilfe zum Mord an der ehemaligen Oppositionsführerin Benazir Bhutto angeklagt worden. Bhutto war 2007 bei einem Selbstmordattentat auf einer Wahlkampfveranstaltung ums Leben gekommen. Der ehemalige Militärmachthaber Musharraf stand von 1999 bis 2008 an der Spitze des Landes und war im März dieses Jahres aus dem Exil zurückgekehrt. Er steht seit Monaten unter Hausarrest.
Pervez Musharraf war mal der mächtigste Mann Pakistans. Jetzt fährt er ungesehen ins Gericht im schwarzen Auto. Ihm droht die Todesstrafe, aber viele Juristen rechnen nicht damit, dass er verurteilt wird. Im Gerichtssaal hört Musharraf heute die Anklage, er bekennt sich nicht schuldig, dann wird der Prozess wieder vertagt. Die Zukunft von Präsident Musharraf ist wunderbar. Nichts wird passieren, er ist unschuldig in allen Punkten. Der Mord an Benazir Bhutto, Kameras filmten ihn, aber bis heute ist er nicht aufgeklärt. Erst wurden die Taliban beschuldigt, die dementierten, weitere Ermittlungen brachten nichts. Kurz vor den Wahlen war Bhutto nach Pakistan zurückgekehrt, sie hatte gute Chancen und der Präsident, so Bhuttos Partei, soll ja sogar gedroht haben. Musharraf sagt ihr, wenn sie nicht seine Bedingungen akzeptiert, also wenn sie vor den Wahlen zurück ins Land kommt, werde er keine Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen. Für die Vereinten Nationen galt Musharraf früh als Verdächtiger, 2008 aber ging er ins Exil. In diesem Jahr kehrte er zurück, er sagt, er wolle Pakistan retten, aber er wurde nicht zur Wahl zugelassen, nun sogar angeklagt. Musharraf hat mächtige Feinde, Premierminister Sharif, den er einst aus dem Amt putschte, und den obersten Richter, den er vorübergehend absetzte. So steckt hinter dem Prozess möglicherweise auch ein politisches Machtspiel.
In Tschechien ist der Weg für Neuwahlen frei. Das Parlament in Prag beschloss am Abend, sich aufzulösen. Die Wahlen werden wahrscheinlich für Ende Oktober angesetzt. Hintergrund ist eine schwere Regierungskrise. Der konservative Premierminister Nečas hatte Mitte Juni auf dem Höhepunkt einer Bespitzelungsaffäre seinen Rücktritt erklärt. Die daraufhin ernannte Übergangsregierung verlor vor knapp 2 Wochen eine Vertrauensabstimmung. Bundesfinanzminister Schäuble hat für Spekulationen über weitere Finanzhilfen für Griechenland gesorgt. Er war nach einer CDU-Wahlkampfveranstaltung mit den Worten zitiert worden, es werde noch einmal ein Programm für Griechenland geben müssen. Das Finanzministerium wies später darauf hin, dass die Eurogruppe bereits im Dezember 2012 zugesagt habe, Griechenland notfalls nach Auslaufen der derzeitigen Hilfen Ende 2014 weiter zu unterstützen.
Bundeskanzlerin Merkel hat die KZ-Gedenkstätte Dachau in Bayern besucht, als erste amtierende deutsche Regierungschefin überhaupt. In dem Lager hatten die Nationalsozialisten mehr als 40.000 Menschen ermordet. Merkel war der Einladung eines Holocaust-Überlebenden gefolgt. Anschließend erklärte sie, die Erinnerung erfülle sie mit tiefer Trauer und Scham. Kritik an Merkels Besuch kam von den Grünen. Fraktionschefin Künast sprach von einer geschmacklosen und unmöglichen Kombination, weil Merkel im Anschluss einen Wahlkampfauftritt absolvieren wollte.
Die Dispozinsen von Banken und Sparkassen sind nach einer Untersuchung der Stiftung Warentest noch immer unverhältnismäßig hoch. Im Durchschnitt liegen sie bei mehr als 11%. Und das, obwohl die Banken selbst so billig Geld ausleihen können wie nie. Die Stiftung bemängelt auch, dass viele Kreditinstitute versuchten, ihre Konditionen zu verschleiern.
Das Konto kurzfristig überziehen, für viele Bankkunden in Deutschland Alltag. Daran verdienen Geldinstitute kräftig, denn sie verlangen sogenannte Dispozinsen. Die Stiftung Warentest hat diese Zinsen von mehr als 1.500 Banken unter die Lupe genommen. Der höchste Zinssatz beträgt laut Untersuchung 14,75%.
Die Banken haben ja eine tolle Methode gefunden, sehr einfach Geld zu verdienen, auf zulasten des Verbrauchers. Denn wenn man sieht, dass das Ausfallrisiko bei Dispo-Krediten nur bei 0,2% liegt, bei Ratenkrediten sind zum Beispiel 3%, gibt es überhaupt keine Gründe, so hohe Zinsen zu nehmen, außer man will seinen Gewinn optimieren.
Grundsätzlich seien die Zinsen auch im Durchschnitt unverhältnismäßig hoch. Und das, obwohl sich Banken derzeit zu historisch niedrigen Zinsen selbst Geld leihen. Besonders im ländlichen Raum nutzen die Banken ihre Vormachtstellung aus, so die Stiftung Warentest. Der Sparkassen- und Giroverband gibt an, den Dispozins in der Vergangenheit sogar gesenkt zu haben.
Wir raten Kunden, die öfter im Dispo sind, zu ihrem Kundenberater zu gehen und nach anderen Angeboten zu fragen. Es gibt nämlich andere Angebote, die wesentlich kostengünstiger sind. Das ist beispielsweise der Ratenkredit.
Die Tester kritisieren, dass viele Geldinstitute keine Auskünfte über die erhobenen Dispozinsen gaben. Dennoch empfehlen sie Bankkunden, die Angebote zu vergleichen und notfalls die Bank zu wechseln.
Mit neuen Streiks wollen Schleusenwärter den Druck erhöhen, um Beschäftigungsgarantien zu erreichen. In Nordrhein-Westfalen geht an den Schleusen seit dem Morgen nichts mehr. Erst am Samstag wollen die Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung die Arbeit wieder aufnehmen. Sie fordern einen Tarifvertrag, der sie vor den Folgen des geplanten Umbaus der Behörde schützt. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass jeder vierte der 12.000 Arbeitsplätze gestrichen werden könnte. Erneut sind Boote mit hunderten Flüchtlingen vor Italien aufgebracht worden. Auf Sizilien begleitete die Küstenwache Migranten aus Eritrea, Syrien und Pakistan an Land. Vor der Insel Lampedusa half die Marine mehr als 200 Menschen, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Sie waren auf einem völlig überfüllten Schiff gesichtet worden. Seit August 2012 erreichten 24.000 Flüchtlinge Italien.
Schwerer Monsunregen und ein heftiger Tropensturm haben die philippinische Hauptstadt Manila weitgehend unter Wasser gesetzt. Zeitweise war mehr als die Hälfte der 12 Millionen Einwohnermetropole überflutet. Inzwischen sinken die Wasserstände wieder. Viele Menschen sind aus ihren Häusern geflüchtet. Das öffentliche Leben ist weitgehend lahmgelegt. In benachbarten Gebieten auf der Halbinsel Luzon kamen in den vergangenen Tagen nach Behördenangaben 8 Menschen ums Leben.
Der Konzertveranstalter Fritz Rau ist tot. Er starb mit 83 Jahren in Kronberg bei Frankfurt am Main. Rau hat seit den 50er Jahren internationale Musikstars wie Miles Davis, die Rolling Stones und Madonna auf deutsche Bühnen gebracht. 2004 zog er sich aus dem aktiven Geschäft zurück.
Zu Fritz Raus 80. Geburtstag gab es in der Alten Oper Frankfurt einen Konzertabend. Eine Liebeserklärung an Deutschlands großen Konzertveranstalter.
Du und ich, das war einfach unschwerbar. Ein paar wie Blitz und Donner.
Eine Art Feier für sein Lebenswerk vor 3 Jahren. Fritz Rau hatte ein Motto. Er wollte immer die Besten für viele. Er holte Bob Dylan, Jimi Hendrix oder die Rolling Stones nach Deutschland. Fritz Rau war einer der ersten Open-Air-Veranstalter der Republik. Auch Frank Zappa sang auf seinen Konzerten. Fritz Rau war ein großer, aber er war nie großspurig, meinen Menschen, die ihn lange kannten.
Er ist einer der ganz wenigen, die uns allen gezeigt haben und auch anderen, dass dieser Job auch mit Menschlichkeit geht.
Rau wollte dem subventionierten, etablierten Kulturbetrieb etwas entgegensetzen. Auch wenn er gern behauptete,
ich bin ein einfacher Eintrittskarteverkäufer.
Die Stones schickten ihm als Dankeschön diesen Teller. Rock'n'Rau forever. Fritz Rau wurde 83 Jahre alt.
Rock'n'Rau!
Im Alter von 71 Jahren ist der Schauspieler Jörg Plewer gestorben. Er spielte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, arbeitete als Theaterregisseur und stand auch selbst auf der Bühne. Seine bekannteste Rolle war die des Showkandidaten Bernhard Lotz in Wolfgang Menges TV-Drama Das Millionenspiel. Dabei ging es um eine Spielshow, in der ein Kandidat 1 Million Mark gewinnen kann, wenn er eine Hetzjagd von Killern überlebt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. August.
Hoher Luftdruck bestimmt morgen unser Wetter. Feuchte Luft von der Nordsee sorgt allerdings besonders im Norden und Osten weiterhin für einige Wolken. Auch für die kommenden Tage sieht es nun doch eher etwas durchwachsener aus. In der Nacht ist es mal mehr, mal weniger dicht bewölkt und es bleibt trocken. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag mal Sonne, mal ziehen Wolken vorüber, die auch mal dichter beieinander liegen können. Vor allem im Süden und Westen zeigt sich die Sonne hier und da länger. Der Wind wird schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht 14 Grad an der See und 5 Grad an den Alpen. Am Tag 19 Grad an den Küsten und 27 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Donnerstag zeitweise dichtere Wolken und einzelne Schauer im Norden und Westen, sonst ist es sonnig. Am Freitag eine Mischung aus Sonne und Wolken, die mancherorts für Regen oder Schauer sorgen. Am Samstag ist es im Nordosten länger sonnig, sonst von Westen Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Thomas Roth zu diesen Tagesthemen. Überteuerte Dispozinsen, warum die Banken bei Privatkunden so kräftig zulangen und Kulturhauptstadt mit Hindernissen, warum ein Bandenkrieg in Marseille ganz Frankreich erschüttert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.